Hallo und herzlich willkommen zu Live und Liberal on Air, dem kommunalpolitischen Podcast vom Niederrhein. Mein Name ist Carsten Oberbach, mit mir zusammen im Studio mein geschätzter Kollege Achim Wien. Guten Morgen, Achim.
Hallo Carsten,
hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Mal wieder im Studio, eine neue Folge, Episode 5 steht an. Letzte Woche war das Thema Sport mit einer Premiere, mit einem Gast, den wir telefonisch zugeschaltet haben. Andreas Terhak hat als sportpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion über das Thema referiert. Und da haben wir gesagt, das hat so gut geklappt, das machen wir nochmal. Und diesmal haben wir wieder einen Gast, und zwar zum Thema Kultur. Wen haben wir heute bei uns in der Leitung, Achim?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir Natascha Stephan gewinnen konnten, heute mit uns über das Thema Kultur zu sprechen. Natascha ist zum einen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion, jetzt aktuell. Und sie ist gleichzeitig unsere kulturpolitische Sprecherin und sie lebt das Thema Kultur und ist hochkompetent. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mit ihr sprechen können.
Das ist eine tolle Anmoderation. Dann würde ich sagen, getreu dem Motto, Vorhang auf. Ich drücke den Knopf und sage guten Morgen und herzlich willkommen, Natascha Stephan.
Guten Morgen, Carsten.
Hallo.
Guten Morgen, Achim.
Guten Morgen, Natascha.
Guten Morgen, Natascha. Schön, das klappt.
Ich freue mich, bei euch zu sein.
Wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns Gast zu sein und zum Thema Kultur mit uns zu sprechen. Und wie der Achim schon sagte, also das ist du bist quasi die Kulturexpertin bei uns in der Fraktion. Du lebst Kultur in allen Facetten und bist natürlich da genau die richtige Ansprechpartnerin. Und deswegen vielleicht gleich von dir zum Einstieg, wie beurteilst du in der derzeitigen Situation ja, die Gesamtsituation der Kulturszene in Mönchengladbach in diesen schwierigen Zeiten?
Ja, du sprichst die schwierigen Zeiten an. Das ist natürlich die Zeit von Corona. Corona beeinträchtigt unser aller Leben, das ist gar keine Frage. Sicherlich aber auch in ganz besonderer Weise gerade unsere Kulturschaffenden. Das sind die Künstler hier in der Stadt, die normalerweise durch Veranstaltungen, durch Konzerte, durch ähnliche Dinge leben und ihre Kunst präsentieren. Und das ist momentan halt einfach in Corona-Zeiten ganz, ganz schwierig. Da gilt es also ganz kreative Ideen zu entwickeln, wie man es doch noch schafft, irgendwo seine Kunst, das, was man verkörpert, irgendwo auch den Menschen zu zeigen und beizubringen. Das ist nicht einfach.
Ja, die freie Kulturszene hat ja einen großen Stellenwert in unserer Stadt. Da gibt es ja ganz vielfältige Akteure, die teilweise sehr spannende Dinge tun, die natürlich alle im Moment auch nur eingeschränkt oder gar nicht zum Tragen kommen. Ich habe so wahrgenommen, die haben sich jetzt zusammengeschlossen zu einem Verein oder einer Organisation unter dem Namen Corinna. Kannst du uns mal erklären, was das ist, was die damit bezwecken, die Kollegen?
Ja, das ist eine ganz spannende Sache, muss ich sagen. Also ich habe so in den vergangenen Jahren erlebt, dass die freie Kulturszene sich immer weiterentwickelt hat und immer stärker auch in der Öffentlichkeit nach vorne getreten ist. Und wir haben jetzt in diesen Corona-Zeiten nicht einfach die Hände in den Schoß gelegt und sich bedauert, weil sie halt eben leider ihre normalen Veranstaltungen nicht ganz so ausführen können, wie sie das möchten, sondern die haben die Hände in die Hand genommen und haben überlegt, was können wir denn trotzdem tun? Und wir haben, genau wie du das sagst, Achim, diesen Verein Corinna e.V. gegründet. Ein Verein, der sich zusammenschließt aus ganz, ganz unterschiedlichen Kulturschaffenden der unterschiedlichsten Bereiche. Bereiche, die früher vielleicht auch noch gar nicht mal unbedingt so viele Berührungspunkte miteinander hatten, die aber jetzt irgendwo alle ein Thema haben. Nämlich, wie schaffen wir es, unsere Kunst, unsere Kultur in Zeiten von Corona auch mit den Menschen zu teilen. Und das ist Corinna. Corinna geht da ganz selbstbewusst nach vorne, macht Trainingveranstaltungen mit ganz, ganz vielfältigen, unterschiedlichsten Themen. Da kannst du von Klassik über Rock, Pop, Beat, alles Mögliche erleben. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, die ich wirklich von Herzen unterstütze und wo ich denke, dass wir da einen ganz, ganz positiven Effekt auch in Mönchengladbach erzielen. Die Leute, die nehmen das gerne an.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Das hat also auch medial, glaube ich, eine hohe Wahrnehmung. Und es ist ja auch sehr begrüßenswert, dass wirklich so eine Initiative auch gestartet wird. Jetzt ist Kulturszene ja immer so, dass man sagt, man muss da auch ein bisschen fördern, unabhängig von den Zeiten und von den schwierigen Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, gibt es ja immer schon eine Kulturförderung. Wie sieht denn Kulturförderung generell in der Stadt Mönchengladbach bisher aus? Und wenn wir so mal nach vorne gucken, vielleicht auf die nächsten 5 Jahre Ratsperiode, was wäre denn unsere Vorstellung davon, wie man da was ändern könnte? Oder vielleicht müssen wir ja nichts ändern. Wie ist?
Ich habe dann noch eine Zusatzfrage sozusagen für die Natascha, weil ich finde diesen Begriff freie Kulturszene, den finde ich sehr interessant. Aber was genau ist denn was ist die freie Kulturszene? Also ist da irgendwas Besonderes, die auch eben eine besondere Förderung brauchen? Oder wie definiert sich die freie Kulturszene bei uns in Mönchengladbach?
Ja, die freie Kulturszene hat eben die Besonderheit, dass es keine Künstler, Kreativen sind, die irgendwo in großen Institutionen sich zusammengefasst haben, sondern das sind größtenteils wirklich Einzelkämpfer, Einzelkünstler, die irgendwo versuchen, ihre Kunst, ihre Kultur irgendwo an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen. Und genau die Szene hat natürlich auch irgendwo das Problem, weil sie nicht in Institutionen ist, die vielleicht irgendwo auch schon über gewisse Strukturen verfügen, die man nutzen kann, über gewisse Gelder, Fördergelder verfügen, die man nutzen kann. Das sind Einzelkämpfer, die an vielen Stellen einfach Unterstützung brauchen. Und gerade in den letzten Jahren hat sich da wirklich eine sehr intensive Forderung entwickelt. Wir hatten vor etlichen Zeiten noch eine Förderung von jährlich 12.500 Euro, glaube ich, für die freie Kulturszene in unserem Haushalt drin. Das ist natürlich im Prinzip nicht. Ja, da kann man nicht von
machen. Ja, das haben wir richtig verstanden. In Worten 12.500.
Okay. Das ist für die gesamte freie Kulturszene gedacht gewesen und das ist natürlich nichts, mit dem man wirklich, wirklich was effektiv machen kann. Ja. Und es hat sich so im Laufe der letzten Zeit, also wir haben ja diverse Töpfe, Fördertöpfe für bürgerschaftliches Engagement entwickelt, auch im sozialen und im sportlichen Bereich war da was, aber auch diese Kulturszene hat eben einen Fördertopf bekommen, der Künstlern und Kreativen die Möglichkeit schafft, mit einer Grundfinanzierung, die die Stadt gibt, aber auch erforderlichen Eigenfinanzierung und eigener Aktivität, die natürlich eingebracht werden muss, wirklich ihre Projekte fördern zu lassen. Und ich muss sagen, ich habe ja nun alle möglichen Fördertöpfe durch meine Ratstätigkeit ja auch irgendwo in den letzten Jahren verfolgt. Dieser Kulturtopf ist bei weitem derjenige, der am besten angenommen worden ist, der wirklich super funktioniert. Letztendlich ist es tatsächlich so, wir haben heute 162.000 Euro im Topf. Das Jahr. Mhm. Und letztendlich muss man ehrlich gesagt sagen, schon in der ersten Runde, so im März oder so, wenn wir über die ersten Anträge beschließen, sind wir auch schon knapp am Limit, weil einfach so viele Leute sich dafür interessieren und so tolle Projekte an den Markt bringen, dass wir einfach sagen, da gibt es ganz, ganz viel, was da gefördert werden muss. Ich glaube, hier haben wir so ein Verfahren entwickelt, das einen wahnsinnigen Mehrwert auch für die gesamte Stadt Mönchengladbach erzeugt, weil wir geben hier Geld und kriegen einen totalen Mehrwert zurück, weil natürlich auch Sponsorengelder eingesammelt werden und weil die Künstler, Kreativen ihre aktive Kraft natürlich mit einbringen. Und so entstehen Projekte, die wir uns gerade in Zeiten einer Haushaltssparkommune, in der wir ja nun leider an Gottes sind, die wir uns so nie hätten leisten können und die wahrscheinlich nie entstanden wären, wenn das nicht wäre. Also diese Anschubfinanzierung ist ganz, ganz wichtig. Und ja, wenn du mich auf die nächsten 5 Jahre ansprichst, den Topf erhalten müssen wir unter allen Umständen. Ich meine, ehrlich gesagt, ein so erfolgreicher Topf, wie sich das in den letzten Jahren gezeigt hat, verdient es aber auch durchaus nochmal aufgestockt zu werden. Also wenn uns die finanziellen Möglichkeiten dazu geboten werden, würde ich diese Gelegenheit sehr, sehr gerne ergreifen.
Ja, ich glaube auch, dass das ein Thema ist, wo man gut hingucken muss, um das, das, was da ist, zu erhalten und weiter zu fördern. Und es gibt ja wirklich sehr schöne Projekte. Ich erinnere mich jetzt an die letzte Graffiti-Aktion zum Beispiel, die ja genau. auch aus solchen Fördermitteln dargestellt worden ist, wo wirklich genau. Künstler mit bundesweitem oder auch darüber hinaus Rang Fassaden in der Altstadt und in der Innenstadt gestaltet haben. Künstlerisch wirklich wertvoll, sehr interessant, und das lebt ja auch, das belebt ja das Stadtbild, und es ist ja auch am Ende auch ein Standortfaktor, die Stadt auch über solche Dinge interessant zu machen. Also sehr gute Ansätze und sehr wünschenswert, das weiter zu fördern aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt mal den Blick von der freien Kulturszene so ein bisschen auf die, wie heißt denn die andere? Ist das die strukturierte Kulturszene? Also was an Institutionen da ist, da fällt mir spontan ein, auch wenn es, vielleicht muss man das nochmal greifen, wir haben so einen Arbeitstitel Kulturhügel am Abteiberg. Natürlich, weil da ja auch unser Museum steht. Was ist der Gedanke des Kulturhügels?
Ja, wenn man sich den Abteiberg genauer betrachtet, stellt man einfach fest, dass der im Prinzip von allen Seiten irgendwo von Kulturinstitutionen und Einrichtungen umgeben ist. Das fängt an unten am Hügel mit der VHS und der Musikschule, die ja auch bereits zum Abteiberg quasi gehören. Die ziehen sich dann rauf. Da ist das Museum Abteiberg, was für uns in Mönchengladbach sicherlich ganz, ganz wichtig ist, weil es einen wirklich nationalen, internationalen Stellenwert genießt und Mönchengladbach durchaus auch international bekannt werden lässt. Und durch diese ganzen Kulturinstitute natürlich auch das Haus Erholung, für das wir ja auch lange gekämpft haben, damit es eben nicht zum Hotel umgebaut wird, was für uns eine deutliche Beeinträchtigung auch für Bürgerleben und Kultur bedeutet hätte. Diese ganzen Institutionen müssen miteinander verbunden werden, müssen den Kulturhügel Abteiberg zum Leben erwecken. Wir haben einen Skulpturengarten direkt am Museum Abteiberg, der sich über den Hügel nach unten zieht, der aber natürlich auch immer weiter ausgeweitet wird.
Und trotzdem ja ganz, ganz versteckt liegt ja eigentlich.
Ne? Ja, genau, der muss entdeckt werden. Und genau das ist sicherlich ein Punkt, der weiter entwickelt werden muss. Die Gedanken um den Hans-Jonas-Park, die momentan in der Politik auch oder in der Verwaltung letztendlich als Planung vorangebracht werden, sind zumindest zu einem Teil auch für uns absolut der richtige Weg. Die VHS sollte zum Hans-Jonas-Park hin geöffnet werden, damit auch genau da klar wird, dass da ganz klare Verbindungen zum Kulturhügel bestehen. Ich glaube, das ist eines der Stadtentwicklungsprojekte, was uns in den nächsten Jahren sehr intensiv begleiten wird.
Ich glaube, da gibt es ja auch einen eigenen Rahmenplan, glaube ich, ne? Rahmenplan Abteiberg. Und das ist ja auch so weit,
genau,
dass die Stadt, ich glaube, 2 oder 3 Gebäude sogar noch gekauft hat, um da auch einen Durchstich zu machen von der oberen Hindenburgstraße quasi zum Abteiberg. Also dass wirklich dieser Hügel zur Stadt hin geöffnet wird, dass man den schnell oder gut erreichen kann, dass er also in die Stadt integriert wird.
Ne? Und sichtbar
wird. Und sichtbar wird. Ne? Und wie du gerade sagtest, ist halt wirklich eines der Stadtentwicklungsprojekte für Mönchengladbach, was ja eine große Bedeutung hat.
Ja, und auch eine große Chance für die Hindenburgstraße, denn wir müssen ja einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass gerade der obere Bereich der Hindenburgstraße leider eben auch durch Leerstände immer mehr Probleme bekommt. Und da ist ein Kulturhügel, der Anbindung an diese Hindenburgstraße hat, der die Leute einlädt, auch in die Hindenburgstraße zu gehen, sicherlich eine Möglichkeit, um auch da zu einer Belebung zu führen. Aber ihr sagtet gerade was zum Thema Rahmenplan. Ja, das stimmt. Der Rahmenplan ist in den letzten Jahren ja auch intensiv jetzt irgendwo auch beraten worden. Was mir an der Stelle aber vor allem wichtig ist, ist, dass wir, ich meine, da ging damals gerade durch das Bürgerbegehren Haus Erholung auch ein ziemlicher Ruck durch die Gesellschaft, dass die Bürger sich da auch immer mehr für interessieren. Und Bürger sagen, wir möchten da selber auch Ideen entwickeln. Und das ist mir persönlich unheimlich wichtig, dass wir diese Bürgerideen aufgreifen und mit in die Diskussion einbringen. Das ist nicht immer so bei den Verwaltungsvorlagen, die wir jetzt in der letzten Zeit bekommen haben, der Fall gewesen. Also zum Beispiel diskutieren wir ja gerade über das Thema, wie das Gelände des ehemaligen Haus Zur weiterentwickelt werden kann, während die Verwaltung da ein Kleinspielfeld vorsieht, was an sich schon sicherlich in eine richtige Richtung geht. Also die sportliche Nutzung, die Freizeitaktivitäten sind da sicherlich genau der Punkt, den wir an der Stelle eigentlich brauchen, insbesondere aufgrund der Schule, die da dran liegt. Aber ein Kleinspielfeld ist halt natürlich ein Open-Air-Spielfeld. Und da kann man an der Stelle natürlich nur saisonal bedingt, wenn das Wetter mitspielt, tatsächlich auch eine Umgestaltung, eine Nutzung irgendwo gewähren. Mhm. Und wir hätten uns an der Stelle mehr gewünscht, dass man da eine Mehrzweckhalle, die sowohl sportlich als auch kulturell nutzbar ist, ja, mit in die Planung einbezieht.
Ja, damit greifst du genau das auf, was wir ja vorige Woche auch mit Andreas besprochen haben, wo wir ja auch über das Thema Sporthalle gesprochen haben, beziehungsweise Mehrzweckhalle, die ja dann auch für kulturelle Zwecke genutzt werden kann. Also sicher ein wichtiger Aspekt auch in der Weiterentwicklung des ganzen Themas. Und es muss ja auch hin und wieder mal was gebaut oder renoviert werden. Wir hatten ja vor einigen Jahren auch mal eine Diskussion, ob am oberen Ende der Hindenburgstraße vielleicht ein Standort für eine Stadtbibliothek gewesen wäre. Jetzt gibt es ja die Renovierungs- und Ausbaumaßnahmen am Standort, am Adenauerplatz. Ja. Genau. Wie ist da der Stand der Dinge? Wie siehst du die Weiterentwicklung der Stadtbibliothek?
Ja, in der Tat, da waren auch wir als FDP damals große Verfechter, wäre eine Standortverlegung oben an die obere Hindenburgstraße bestimmt durchaus auch heute eine der Lösungen gewesen, wie man es tatsächlich schafft, den Kulturhügel mit der Hindenburgstraße zu verbinden. Es ist halt aber einfach damals halt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wir haben da in Presse und auch bei der Bürgerschaft halt nicht so den Anklang gefunden, wie wir uns das gewünscht hätten. Und insofern haben wir uns letztendlich entschieden, dass ein Standort an der Bücherstraße auch in Ordnung ist und gut für die Stadtbibliothek genutzt werden muss, aber wir müssen ihn halt ausbauen. Und das zentrale Projekt, was wir momentan auch gerade durch das Förderprogramm IHEC, kommunale Förderprogramm, das sich mit der sozialen Struktur auch in Mönchengladbach, in der Mönchengladbacher Innenstadt beschäftigt, da entwickelt haben, ist die Sanierung und vor allem aber auch Erweiterung der Zentralbibliothek nach außen hin zum Quartier hin.
Ich glaube, das ist eins der Ankerprojekte sogar im IHEC.
Ganz genau.
Das ist also sozusagen, das ist, na, sagen wir mal so, wenn das nicht gemacht wird, fallen mögliche andere Förderprojekte hinten rüber. Also das ist so mit der Anker für dieses ganze Förderprogramm für, ja, Altmönchengladbach ist das, glaube ich, eine Stadtmitte dann.
Ja, genau.
Ganz genau, das ist eines der wichtigsten Projekte, was auch vielleicht ein bisschen daran liegt, dass die Stadtbibliothek im Reiterstadtteil auch schon bei dem damaligen Projekt um die Reiterinnenstadt, also dieses IHEC-Prinzip, ein solches Ankerprojekt hatte. Da ging es um die Sonntagsöffnung und die Öffnung der Bibliothek zur auch für Menschen, die vielleicht nicht unbedingt nur dort Bücher ausleihen wollen, sondern die da auch ein bisschen Kulturevent sehen und Veranstaltungen besuchen möchten. Diese Sonntagsöffnung hat einfach einen ganz, ganz durchschlagenden Erfolg gehabt. Ich glaube tatsächlich sogar, dass sie letztendlich dazu geführt hat, dass wir im Land jetzt auch die Diskussion um Sonntagsöffnungen in den Bibliotheken haben und dass die Landesregierung unter anderem aufgrund dieses Projekts damals dann auch die gesetzlichen Regelungen, die Rahmenbedingungen hier im Land NRW dafür geschaffen hat.
Ist das denn noch so? Gibt es noch die Sonntagsöffnung in Reit oder war das nur ein Pilot? Also ist nach wie vor so, ja?
Oh nein, das ist nach wie vor so.
Das wird ja auch gut nachgefragt.
Das wird sehr gut nachgefragt und zeigt auch ganz klar, dass das der richtige Ansatz ist. Und der wird auch ganz sicher, wenn die Stadtbibliothek wieder eröffnet wird im Bereich der Bücherstraße, ein Bestandteil auch des neuen Konzeptes sein. Was ganz wichtig bei der Zentralbibliothek an der Bücherstraße eben ist, dass durch dieses eHack-Programm auch ein Schwerpunkt darauf gelegt wird, dass sie sich öffnet hin zum Quartier. Das heißt, dass es nicht nur eine reine Bibliothek ist, wie wir sie ansonsten bisher gekannt haben, sondern dass es tatsächlich eine Bibliothek ist, die auch Kultur, Event, Veranstaltung, Kommunikationszentrum zum Quartier hin darstellt und den Leuten an ganz, ganz vielen Stellen heute die Möglichkeit gibt, halt einfach miteinander sich zu treffen und da ihre Interessen auszuleben.
Und sicher auch, sage ich jetzt mal so als Digitalisierungsonkel, auch neue Medien und neue Wege der Aufnahme von Informationen und Kommunikation da auch anwenden zu können, also multimedial das Ganze auszustatten, oder?
Also Digitalisierung ist sicherlich eines der Hauptthemen überhaupt in allen Fachbereichen dieser heutigen Zeit. Aber gerade in diesem Bereich der Bibliothek spielt natürlich das Thema Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle. Und zwar sowohl gegenüber den Besuchern, die eben natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche Formen der Digitalisierung heute nutzen. E-Books und ähnliche Medien werden natürlich immer weiter auch in die Bibliothekwelt irgendwo eingreifen. Aber es ist auch so, dass wir ja nun eine Besonderheit an der Stadtbibliothek haben, nämlich die historischen Sammlungen. Und die historischen Sammlungen, wie zum Beispiel die Volksbibliothek, Volksvereinsbibliothek, die haben das Problem, dass ganz, ganz viele Bände, Bücher natürlich relativ alt sind und auch größtenteils auch mit Zeitschriften hier gearbeitet wird. Und wer sich so ein bisschen mit alten Zeitschriften, Büchern mal beschäftigt hat, der weiß, dass sie auf die Dauer natürlich irgendwo in ihrer Qualität nicht besser werden. Und da haben wir das ganz große Problem, dass natürlich diese Bestände unbedingt auch für die Nachwelt gesichert werden müssen. Das wird sicherlich nicht so einfach sein, wenn man sich einfach nur auf diese Papierform beschränkt. Da wird das Thema Digitalisierung ein ganz, ganz wesentliches in den nächsten Jahren sein, damit wir es schaffen, diese historischen Bestände auch für unsere nachfolgenden Generationen eben noch zu sichern.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Zum einen, was die Sicherung angeht, aber zum anderen, um dann halt auch, sagen wir, auf digitalem Wege mit diesen Medien auch arbeiten zu können. Die sind ja auch im pädagogischen Bereich sicher sinnvoll, das an der einen oder anderen Stelle auch zu nutzen. Insofern kommt dem Thema da, glaube ich, auch eine hohe Bedeutung zu.
Wird das denn schon gemacht? Wird das schon gemacht oder ist das angedacht, dass wir das Stadtarchiv digitalisieren?
Also in gewissen Bereichen wird natürlich digitalisiert, aber das ist momentan einfach auch aus personellen Gründen recht schwierig. Mhm. Und da müssen wir uns sicherlich in den nächsten Jahren durchaus da noch andere Dinge überlegen, wie wir das schaffen, das zu realisieren. Das wird auch ein bisschen Geld kosten.
Ja. Vielleicht noch mal ganz kurzer Einschub. Nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer weiß, was das eHack ist. Das kommt in die Shownotes, das werden wir auch verlinken. Das ist das integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept. Das ist
klingt ein bisschen sperrig, aber
klingt ein bisschen sperrig, ist auch ein bisschen sperrig. Ist ein groß, ist glaube fast 300 Seiten stark. Der Vorbild war das Projekt Soziale Stadt Reit. Das ist sehr erfolgreich gelaufen. Jetzt wird es für Altmönchengladbach gemacht. Bei Interesse, wir verlinken es in den Shownotes.
Gibt es aber auch für Randalen, für Wickrad, also so im kleineren Maßstab natürlich. Ja. Aber das sind halt Förder- und Entwicklungsprogramme, um gerade die innerstädtlichen oder innerörtlichen Bereiche zu entwickeln. Und in der Tat, das Thema Mönchengladbach ist ein umfangreiches Werk. Ja. Aber wir verlinken das gerne nochmal, sodass man da nochmal einsteigen kann. Ich habe gerade noch so einen Gedanken gehabt, wo wir gesagt haben, wir müssen alte Bestände sichern. Es gibt ja in der Stadt auch eine große Historie, was das Thema Textilmaschinen und Textilproduktion angeht. Und ich weiß, dass wir ja mit dem Textiltechnikum auch so eine Art Showroom oder Ausstellungsflächen haben. Das ist ja nochmal eine ganz andere, ist ja auch Kultur in dem Sinne, die historische Betrachtung. Wie soll es da weitergehen? Gibt es da noch Ideen, noch was dazu zu tun?
Also zunächst mal bin ich erstmal wirklich sehr, sehr froh, dass mit dem Textiltechnikum an der Stelle tatsächlich am Monfort-Quartier eine Möglichkeit geschaffen wurde, die Textilmaschinenbestände, die am Schloss Reit oder die zum Schloss Reit gehören, die aber eben eingelagert wurden aus Platzgründen auch, dass die hier jetzt nun endlich eine wirklich tolle Möglichkeit bieten, sie auch der Bevölkerung zu zeigen. Und die Ausstellung ist so konzipiert, dass wir auch mit relativ wenig Personaleinsatz tatsächlich auch bestückt werden kann. Wir haben da ganz viel, um euren Gedanken auch aufzugreifen, Digitalisierung mit in die Wege gebracht. Da sind ganz viele Multimedia-Geschichten auch aufgebaut worden. Es ist geplant worden an der Stelle eben auch die Vorführung und die Erklärung dieser Maschinen in Filmform darzustellen, um auch zum Beispiel die Sachkenntnis, die jetzt vielleicht noch alte Textilindustriemeister haben, die damals an den Maschinen selber gearbeitet haben, um die auch für die Nachwelt wirklich zu erhalten, denn das ist natürlich auch schwierig. Also solche Textilmaschinen werden halt heute nicht mehr bestückt und da wird es dann auch schwierig auf Dauer da zu erklären, wie das damals funktioniert hat.
Ja, aber das ist sehr gut gelöst da, glaube ich. Ich finde das hochspannend, kann das jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen, sich das mal anzugucken. Ja. Super spannend gemacht und wirklich bis in Teilen so zum Mitmachen auch. Ja. Also interaktiv, richtig tolle Geschichte, gefällt mir ausgesprochen gut.
Und vor allem, man muss ja wirklich sagen, das ist ein essentieller Bestandteil der Geschichte von Mönchengladbach. Also Mönchengladbach, das haben wir in irgendeiner der vorherigen Folgen schon mal gesagt, war früher das Manchester vom Niederrhein. Was hier an Textilindustrie, an Entwicklung, an Fortschritt generiert wurde in wirklich diesen leider vergangenen Zeiten, das ist schon immens. Und das zu bewahren und zu zeigen, was hier wirklich auch geschaffen wurde und was leider nicht mehr so da ist. Wir haben, glaube ich, es gibt nur noch ganz wenige Textilfabrikanten hier in Mönchengladbach. Aber die Historie, das Wissen, das ist da wunderbar aufgearbeitet und eben, wie der Achim gerade sagte, ich kann es jedem auch nur empfehlen, sich das anzuschauen. Es ist eine tolle Location im Montfortsquartier. Es ist wirklich, allein das ist schon ein Erlebnis, das nochmal zu sehen, die alten Hallen, die alten Räume. Man kann es auch mieten, glaube ich, für Feiern. Kurzer Sidekick. Aber es lohnt sich wirklich und das zeigt einfach, wie vielfältig die Kulturgeschichte auch von Mönchengladbach ist und das gehört definitiv mit dazu.
Und was ich an der Stelle auch noch ganz schön finde, ist, dass es auch durch die räumliche Nähe zur Hochschule Niederrhein auch eine ganz enge Anbindung an die Hochschule hat, die ja nun auch mit ihrem eigenen Textilbereich letztendlich zumindest die heutige Textilentwicklung ganz maßgeblich unterstützt. Und das werden so viele verschiedene tolle gemeinsame Projekte auch gestartet von Studenten, die dann auch im Textiltechnikum irgendwo ihren ausgestellt werden können, die präsentiert werden können. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Synergiefunktion an der Stelle, die uns einfach auch wiederum einen sehr, sehr, sehr schönen zusätzlichen Mehrwert für Mönchengladbach bringt.
Ich glaube vor allem dieses, wie du gerade sagtest, dieser Bereich der Hochschule, der sich jetzt mit textiler Gestaltung oder Textil auseinandersetzt. Da gibt es ja eben den Neubau, da gibt es ein Wohnheim für Studenten. Man muss sagen, ich glaube, es gibt insgesamt in Deutschland drei oder vier Standorte, wo Studierende Textil, Design, Management und so weiter studieren können. Und da ist Mönchengladbach mit diesem Neubau jetzt auch, der ist durchdigitalisiert, ganz weit vorne. Also wir haben uns da auch, und das wird leider manchmal ein bisschen verkannt, weil klingt vielleicht nicht so spannend wie andere Themen, aber die Möglichkeit, dass da deutschlandweit, also national, Studierende zu uns nach Mönchengladbach kommen, um diese Fachbereiche zu studieren und dann wieder auch gerne, ich sag mal, rausgehen in die Welt und sagen, man kommt aus Mönchengladbach, denn da ist das Kompetenzzentrum, das ist schon eine spannende Sache und das ist auch gut für Mönchengladbach.
Es ist wichtig, dass man das erkennt und dann an der Stelle eben auch für sich einen Schwerpunkt tatsächlich setzt, weil ich glaube, an der Stelle können wir für Mönchengladbach eben auch tatsächlich einen guten Ruf auch außerhalb der Stadt erzeugen. Da sollten wir auf jeden Fall dran arbeiten.
Genau, und dafür haben wir ja viele, viele tolle Dinge. Wir haben gesagt, wir haben ein Museum mit Weltruf, was auch so ein bisschen noch unter der Wahrnehmungsschwelle ist, vor allen Dingen auch in der Stadt. Gibt es denn eine Idee, wie man das Thema Kultur in der Stadt noch ein bisschen fördern kann oder das für die Leute attraktiver machen kann, so einen Anreiz nochmal zu geben? Stichwort Kulturcard war mal so ein Gedanke. Gibt es da auch Ideen?
Ganz genau. Also auch in anderen Städten und Regionen erleben wir ja, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Ruhrtop-Card eine ganz tolle Möglichkeit ist, um Menschen, die vielleicht konkret die Idee haben, zu einer Kultureinrichtung zu gehen, zu der anderen vielleicht aber gar nicht so unbedingt, aber durch die Kultur, die Ruhr-Top-Card kriegen sie irgendwo den Anreiz, dass man an der Stelle vielleicht auch mal Museen oder Veranstaltungen besucht, die man sonst vielleicht gar nicht besucht hätte und damit feststellt, dass da ganz tolle Dinge eigentlich passieren. Oder auch die Artcard, wie sie im Bereich Düsseldorf besteht, die mit unterschiedlichen Museen zusammenarbeitet. Das sind Dinge, wo ich denke, dass wir da auch in Mönchengladbach noch eine gewisse Möglichkeit hätten, um unsere Kultur noch weiter zu präsentieren und den Menschen vielleicht auch Einblick zu geben in Dinge, die sie sonst gar nicht unbedingt für sich so wahrgenommen hätten.
Genau, das könnte ein wichtiger Impuls sein, einfach um das die Schätze, die wir haben,
ein bisschen zu zeigen,
zu beleuchten, hervorzuheben.
Also gerade die Artcard, muss ich sagen, ich nutze sie selber und wenn ich dann beruflich auch in Düsseldorf unterwegs bin, die Möglichkeit zu sagen, man kann jetzt nach der Arbeit nochmal kurz rein in die Ausstellung, ich kann auch 2-3 Mal rein, man bezahlt einmal den Jahresbeitrag und man hat dann sozusagen in Anführungsstrichen freien Eintritt, das ist unschätzbar. Also es macht sehr viel Spaß und wenn man aus Zeitgründen zum Beispiel eine Sache sich nicht richtig anschauen kann, man weiß, man geht in 3 Wochen dann nochmal hin und guckt sich es dann nochmal genauer an. Sowas bringt, glaube ich, die Menschen dazu, wirklich öfter ins Museum zu gehen, gerne ins Museum zu gehen und sich Sachen anzuschauen und sich auch mit dem Thema Kultur zu beschäftigen.
Man muss auch mit spannenden Formaten arbeiten. Ja. Also wenn man die Nacht der Museen in Düsseldorf oder so zum Beispiel sieht, das ist so eine tolle Veranstaltung, auch ne, wenn es denn irgendwann mal wieder so stattfinden kann. Das wünsche ich mir auch für unsere Stadt, solche Aktivitäten zu machen, wo man wirklich den Fokus auf das legt, was wir alles an tollen Dingen zu zeigen haben.
Korrekt.
Wobei man an der Stelle natürlich sagen muss, du sprichst nach der Museen an, wir haben auch eine ganz tolle Veranstaltung, die da regelmäßig stattfindet und das ist nachtaktiv.
Stimmt.
Das ist nicht beschränkt auf die Museen.
Gut, sondern dass wir dich da haben, Natascha, das ja, wäre mir völlig entfallen hier.
Ja, nachtaktiv ist sicherlich eine der ganz, ganz tollen Veranstaltungen, die schon in der Vergangenheit einfach die Vielfältigkeit der Kulturszene gezeigt haben. Also da präsentieren sich ja wirklich alle, von Chören über Künstlern, über Orchestern in was auch immer für einer gearteten Form, die tollen kleinen Kunstateliers und wirklich im Prinzip wirklich für jeden Geschmack etwas dabei und für die Bürger eine Möglichkeit, einfach auch mal vielleicht in Bereiche reinzuschnuppern, in die sie vorher noch nie reingeschnuppert haben und dann für sich feststellen, dass das ja eigentlich ganz schön ist.
Ja, das klingt auch gut. Also wir haben genug zu bieten. Wir wollen es ein bisschen bündeln, wir wollen es weiter fördern, wir wollen es weiter unterstützen, den Scheinwerfer darauf richten, um mal so im Bild zu bleiben. Jetzt haben wir eine gute Zeit hier miteinander gesprochen über viele Themen. Hast du noch ein Thema, wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt noch platzieren?
Ja, wir haben jetzt natürlich über die bestehenden Kultureinrichtungen gar nicht so im Detail gesprochen, dass würde sicherlich auch den Rahmen ein bisschen sprengen, wenn wir uns jetzt auch noch mit den ganzen einzelnen Kulturinstituten hier beschäftigen würden.
Da machen wir eine separate Serie draus.
Genau, das wäre vielleicht eine Idee. Aber was mir sicherlich am Herzen liegt, ist auch das Theater Mönchengladbach nochmal zu erwähnen. Ich glaube, auch an der Stelle haben wir durch die Städtepartnerschaft mit Krefeld einfach ein Vorzeigemodell für eine Theaterlandschaft entwickelt, die seit 50 Jahren oder mehr Bestand hat, die gut funktioniert, die auch, es ist nicht billig, das ist gar keine Frage, aber es ist für das, was wir an Leistung bekommen, bei so einem solchen Spielsprachentheater, was es ja letztendlich ist, ist es einfach eine wirklich tolle Möglichkeit. Und ich glaube, dass die Summe, die wir da als Stadt investieren, sehr, sehr gut investiert ist. Und dass das Theater auch durch den Theaterpakt mit Zukunft, der jetzt schon seit einigen Jahren existiert, mit dem man also mit einem 5-Jahres-Plan vorgeht und dem Theater eine gewisse Finanzierungssicherheit bietet, aber auch der Stadt auf der anderen Seite eine Sicherheit bietet, dass mit den Fördergeldern, die man gibt oder mit den Zuschüssen, die man gibt, auch tatsächlich ordentlich umgegangen wird und man versucht auch in diesem ganzen Rahmen zu bleiben. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Entwicklung und ich denke mal, da müssen wir auf jeden Fall dran festhalten, weil eins steht für mich fest, ich möchte weiterhin ein 4-Sparten-Theater in Mönchengladbach behalten.
Ja, jetzt schaue ich ein bisschen auf die Uhr. Ich bin jetzt mal der Spielverderber.
Aber
genau, wir merken, der Achim hat es am Anfang so gesagt, du lebst und atmest Kultur, also du bist sozusagen das kulturpolitische Gewissen bei uns in der Fraktion. Und
ist auch nicht immer einfach, wenn ich das einfach mal eingreife. mit freiwilligen Leistungen ist es natürlich gerade in der Zeit von einer Haushaltssparsituation einfach immer sehr schwierig. Und das bedarf da insofern auch immer mal wieder einer gewissen Überzeugungsarbeit. Aber ich bin da jeweils immer guter Dinge und freue mich, wenn ich eben auch ganz viele auf meine Seite bringe und wir die Kultur hier in Mönchengladbach nach vorne bringen.
Aber das wäre nämlich genau meine Frage gewesen für dich zum Schluss. Also dieses, schau doch mal in die Zukunft so ein bisschen, in die nächsten 5 Jahre und sag, was würdest du dir wirklich wünschen? Ganz kurz mal, was sind so, wo sagst du, das wäre toll, wenn wir das wirklich haben könnten für Mönchengladbach? Das sind so die 3, 4 Schlaglichter, die Leuchttürme, wo du sagst, das wäre toll, wenn wir das weiter ausbauen, erhalten, vielleicht neu schaffen. Was wäre so deine Wunschliste für die nächsten 5 Jahre?
Ich würde gerne bei der freien Kulturszene ansetzen, weil ich glaube, dass das wirklich eine gute Chance für die Zukunft ist, wenn wir da unsere Förderung wirklich mit einem Schwerpunkt versehen. Wir haben so viele tolle Studenten, Künstler, Kreative in dieser Stadt, die da zusätzlich immer wieder auch danach drängen, irgendwo ihre Projekte zu entwickeln. Und ich glaube, da geht es vor allem darum, dass wir das fördern und öffentlichkeitswirksam eben auch den Bürgern hier in Mönchengladbach zur Verfügung stellen. Denn Kultur in dieser Stadt ist so vielfältig und so toll, das muss nur den Leuten gezeigt werden. Und ich finde einfach, das ist der Hauptpunkt. Natürlich gibt es ganz viele andere Punkte, wo auch eben mit gewissen finanziellen Ressourcen wir unterstützen müssen. Der Kulturhügel am Abteiberg wird sicherlich auch da einer der wesentlichen Punkte sein. Die Stadtbibliothek ist eines der Vorzeigeprojekte momentan durch das IEC-Verfahren, aber das wird natürlich auch gerade, wenn sie fertig ist, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein dafür sein, dass man da auch sich nach außen hin öffnet. Ich glaube, das sind so ganz, ganz wesentliche Projekte, die wir hier auch als Politik maßgeblich mit unterstützen wollen. Ansonsten wünsche ich mir ansonsten wünsche ich mir bei allen Institutionen, die wir ansonsten hier haben, dass wir sie genau so weiter fördern, wie wir das bisher getan haben. Und auch wenn da tolle Projekte kommen, versuchen im Rahmen unserer Möglichkeit natürlich auch irgendwo da finanziell zu unterstützen. Denn ich denke wirklich, eine Stadt wird erst dann liebens- und lebenswert, wenn Kultur besteht. Und das möchte ich einfach von meiner Seite aus unterstützen, wo ich das immer kann.
Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort, Natascha. Kultur ist lebenswert, bleibt lebenswert, muss unterstützt werden. In diesem Sinne fällt jetzt der Vorhang. Danke dir sehr für deinen Beitrag und wir verabschieden uns auch von unseren Hörern. Viel Spaß beim Zuhören, beim nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.
Genau, auch von meiner Seite, Natascha, vielen Dank für deinen tollen Beitrag. Hat Spaß gemacht. Und,
ja, hat auch Spaß gemacht.
Vielleicht machen wir wirklich mal eine große Sendung über Kultur, die dauert dann ein bisschen länger. Danke an alle, danke Achim bleiben Sie uns gewogen und wir sagen tschüss, bis bald. Der Vorhang fällt.
Tschüss.
Tschüss.